Hollywood, nicht Hollywood, sondern Point Whitmark. Beim Filmdreh passieren eigenartige Dinge. Kann Timo hier dahinter kommen? Willkommen bei Soko Kinderkrimi.
Hallo und herzlich willkommen bei Soko Kinderkrimi, dem Mitrate-Krimi-Abenteuer-Hörspiel-Hörbuch-Podcast mit Bildungsauftrag. Mein Name ist Timo und ich darf euch ganz herzlich erneut hier begrüßen in meiner bekannten Rolle des Rätselopfers für Soko Kinderkrimi. In Folge 76 ist es wieder soweit und ein Mann steht vor meiner Tür, er wartet nur darauf, hereingelassen zu werden. Er schabt mit Notizen und einer Geschichte auf den Lippen. Ständig an der Tür, möchte reinkommen, sie mir und euch natürlich erzählen und euch Spaß und mir vor allem Leid bereiten. Und jetzt machen wir mal gemeinsam die Tür auf und lassen ihn herein. Hallo Sascha.
Hallo Timo.
Ja, hallo, das, Sascha.
Darf ich reinkommen?
Musst du ja ein bisschen hier.
Klang ein bisschen nach einer Vampirbeschreibung, so ohne Einladung darf ich nicht bei der Tür ran.
Stimmt eigentlich. Ich weiß noch nicht, ob das die passende Beschreibung ist für dich, ein Vampir. Ich glaube, weiß nicht, ob es. Ad hoc fallen mir jetzt kein besseres.
Ein Monster auf jeden Fall.
Also, irgendein, okay. Ja, das auf jeden Fall.
Okay. Ich erkenne schon, heute ist die Stimmung sehr gegen mich.
Nein, das ist natürlich alles für den Show-Effekt, Sascha. Du weißt ja Bescheid.
Am Wochenende sehen wir uns eh wieder.
Ist das so?
Nein, ist nicht so. Also. Ich für den Show-Effekt, Timo, wir sind Freunde, wir unternehmen Dinge.
Das hast mich kurz verwirrt.
Ja, ich hab's gemerkt. Nein, aber eigentlich, dein Monster-Vergleich passt eigentlich ganz gut, weil wir uns ja diesmal, also zumindest mit Vampir geht mein Hirn weiter an die Schwarz-Weiß-Filme, Horrorfilme, die Klassiker, Frankenstein und Co. Und wir sind ja heute in der Filmwelt unterwegs. Also war das eigentlich ein geschickt gewählter Opener sozusagen.
Schau, das ohne zu wissen. Man ist als Naturtalent-Moderator geboren, weißt du?
Natürlich.
Das spürt man.
Für die HörerInnen, die sich jetzt denken, was redet der? Ich habe den Timo in unserer letzten Folge ja nur gesagt, welche zwei Folgen kommen könnten, dass ich mich noch nicht entschieden habe. Und
unsere HörerInnen leben nicht in der Illusion, dass ich mir merke, was wir bei der letzten Aufzeichnung du mir erzählt hast, Sascha. Also das ist ja komplett utopisch hier. Also da bräuchte ich eine Redaktion, die würde das brühwarm am Tag der Aufnahme nochmal in einem Dossier zusammenfasst, aber doch nicht
während du,
so.
Während du in der Maske sitzt,
genau. Wenn ich meine Stimmübungen mache, mit meinem Gesangscoach hier meine Vorbereitungen treffe, solche Sachen. Aber da wir noch nicht so weit sind, diese Ausstattung uns zu leisten.
Sind wir nicht? Muss ich das alles zurückgeben hier?
Naja, Sascha, das alles auf Pump. wenn sich dieser Podcast in den nächsten 25 Folgen nicht remonetarisiert, dann muss doch du dein Porsche wieder abgeben.
Ach Mist. Ja. Dabei habe ich mich an diesen Luxus so gewöhnt. Jeder weiß, ich fahr nur noch mit dem Porsche durch die Gegend.
Eben. Das hat schon die Steuer auf sich gezogen. Also das Finanzamt, auch die standen schon vor der Tür, aber die habe ich nicht reingelassen. Das zu erklären, nahezu unmöglich.
Ja, na gut. Na gut. Wie letztes Mal so ein bisschen angekündigt, habe ich mich dann für Point Whitmark heute entschieden.
Wie viel steht's eigentlich, Sascha?
Verzeih mir, es steht 15-10. Also du hast einen anständigen Vorsprung.
Ja, das waren die letzten Folgen, da war ich einfach so dominant.
Ja.
Erwart nicht so viel von mir heute, Sascha.
Die Hitze, also wir sitzen hier bei gefühlten 52 Grad.
Und vorhin hat es 35 gehabt, da muss man nicht mal künstlich übertreiben dafür, dass es krass ist.
Ich war vorhin in einem Gebäude mit großem Innenhof und im Innenhof ist die Luft gestanden, bis zum geht nicht mehr, hat sich angefühlt, als würde es gegen so eine warme Wand einfach laufen.
Aber das glaube ich, das ist auch recht innerstädtisch.
Ja. Ah, naja.
Gut, wir sind in Point Windmark. Point Windmark an der Küste, definitiv kühler, behaupte ich jetzt mal. Zumindest was die Leute in dieser Folge anhaben, definitiv kühler, als wir es gerade haben. Und es handelt sich um eine Point Windmark-Folge aus dem Jahre 2011 mit dem wunderbaren Titel Hauptrolle Tod. Also geschrieben Hauptrolle Doppelpunkt Tod.
Das ist jetzt die Frage, ist Tod die Hauptrolle? Spielt der Tod die Hauptrolle oder ist die Hauptrolle Tod? Also ich meine, es kann sehr viele Sachen bedeuten.
Es ist Theodor Otto Theodor geschrieben.
Also Theodor Otto Theodor.
Also nicht der Tod.
Na gut. Wie wir alle wissen, heißt das dann, das ist das Adjektiv.
Ja.
Aber es ist auch kein Satz mit Doppelpunkt. Macht auch keinen Sinn. Was ist, wo steht dann Hauptrolle lebend? Also, naja. Ich moniere nicht jetzt schon.
Wie alle zwei Wochen erzähle ich dir natürlich auch heute, Timo, wie du zumindest weißt, ich hoffe, das hast du nicht vergessen, die Zusammenfassung von in unserem heutigen Fall des Point Windmark-Krimis. Und du darfst natürlich dann wieder feste raten, was denn da gespielt wird, wer sind die Übeltäterinnen und falls mir noch was Lustiges eingefallen ist, an das ich mich nicht mehr erinnern kann, darfst du das auch noch raten. Point Windmark, wie immer, ein bisschen eigen. Ich würd ja fast behaupten, Thomas Breziner Level eigen, aber ich finde, sie sind erwachsener als Thomas Breziner, aber trotzdem noch sehr eigen.
Es ist nicht so albern. Es ist eigen, aber nicht albern. Und Thomas Breziner ist dann teilweise schon albern.
Genau.
Ist nicht wertend gemeint, ist ja auch. Hat seine Existenzberechtigung, diese Albernheit.
Na gut, Timo, bist du bereit?
Ich bin bereit, ja.
Perfekt. Eine Info noch, bevor ich das vergesse am Ende. Das ist auch wieder eine Wunschfolge gewesen. Also nicht mir die Schuld geben. Unsere HörerInnen wollten das so.
du machst die richtige Erwartungshaltung für die Folge. Wenn es schlecht ist, sind die Zuhörer, die sogar noch Mühe machen, uns zu schreiben oder uns regelmäßig hören. Die sind schuld, wenn es nicht läuft.
Mir geht's nur darum, dass ich nicht das Monster in der Geschichte bin. Ja, schön. Na gut, bist du bereit, Timo?
Ja.
Wir starten direkt am Abend. Wir sind am McLaughlin-Anwesen. Da befindet sich die Crew von einem Film mit Regisseur anwesend. Wir erfahren auch, dass die Fortsetzung zum Bertani-Ultimatum gedreht werden soll mit dem großen Star Miss Norma Darcy. Und die Idee war, bevor sie mit dem Dreh anfangen, der Dreh soll eben in ein paar Tagen losgehen, schauen sie sich vom Bertani-Ultimatum vom ersten Teil das Making-of an. Und es startet damit, dass...
Also die Point Windmark-Leute schauen sich an, nehme ich an.
Nein, die Filmcrew. Achso, die Filmcrew. Wir sind eben am McLaughlin anwesen und eben die Filmcrew, Regisseur, die Miss Norma Darcy ist auch vor Ort, schauen sich das an. Du kannst es so ein bisschen wie den Prolog vorstellen, also es passiert alles noch vor dem Intro zu der Folge. Wir sind in der Anprobe, die Miss Darcy spielt sich extremst auf, also wirklich die klischeehafte Diva schlechthin. Und es wird in der Szene reden ein paar Leute, man hört jemanden husten und in dem Moment schreit die Darcy, also nicht die im Film, sondern die im Publikum sitzt von dieser Vorstellung vom Making-of, fängt auf einmal schreien an, schreit drum, dass das ausgemacht werden soll und rennt raus. Es ist eine ganz eigenartige Stimmung und es wird noch kommentiert, Zitat, als wäre der Wahrhaftige persönlich aus der Leinwand gestiegen, um sie zu holen. Und auf diesen Satz folgt dann das eigentliche Intro dann zu dieser Folge. Wir steigen dann direkt nachts ein. Es ist kurz nach 2:30 in der Früh. Derek, Tom und Jay bespitzeln tatsächlich Dereks Mutter. Die fährt nämlich in den letzten Nächten immer mal nachts weg. Es ist ziemlich eigenartig, der Vater ist auf Tournee gerade, den kann er auch nicht fragen. Irgendwas stimmt da nicht.
Wir können uns alle denken, was da vor sich geht. Also,
Sie muss wohl Blumen gießen.
Bestimmt, auf die Katze aufpassen.
Genau.
Und warum der Derek sich aber so ein bisschen Sorgen macht, er hat einen Brief gefunden, auf dem steht, sie werden tun, was wir verlangen, sonst wird niemand sie und ihre Familie schützen können. Es ist mit einem Siegel unterschrieben, unter Anführungszeichen, und auf dem Siegel ist ein B, also ein großes B zu sehen, aber sonst keine handschriftliche Unterschrift dabei.
Was ja auch schon ziemlich bescheuert ist, um ehrlich zu sein, oder? Ich meine, ja. Unterschreiben wäre noch dümmer, natürlich auf einem Drohbrief, aber schon so ein eigenes Siegel, das ist schon wie so der Täter hinterlässt, so eine Spielkarte am Tatort.
Das wäre das Gleiche, wie wenn ich dich irgendwie bedrohe und dann ein S hinmal und irgendwie, keine Ahnung, einen lustigen Sticker, den du mit mir assoziierst.
Ich meine, der Zodiac Killer hat es ja damals auch getan.
Mit ja, doch etwas cleverer, oder?
Ja, aber ich meine, es ist ja trotzdem schlussendlich immer noch dumm. Also, wenn du wirklich ein Verbrechen begehen willst und es nicht darum geht, dass du irgendwen vorführen willst oder irgendwie sowas. Ich meine, das ist, aber ja, gut.
Ja. Während sie da diskutieren, ist die Mutter auf einmal weg. Sie rennen praktisch nach und sie ist da irgendwo Richtung Hafen in Point Whitmark abgebogen. Es wird beschrieben, es ist alles voller Müll herabgekommen. Es kommt so der Nebel von der Bucht rein und es wird immer schwieriger zu sehen. Und da sehen sie einen Mann, der schaut aus wie ein Nasenverband trägt, der den Großteil seines Gesichts verbirgt. Und der spricht spricht den Derek auch kurz an, aber auch nur so also nach dem Motto, was sie da machen. Also es ist kein langes Gespräch, es ist eher creepy. Die anderen Jungs kommen dazu, da ist der Typ aber auch schon weg, ohne dass der Derek wirklich antworten konnte. Und die anderen Jungs haben diesen Mann auch nicht gesehen. Und da hören sie Schritte, verstecken sich in einer Ecke.
Also nur der Derek hat mit ihm geredet.
Genau, also nicht wirklich geredet, der Mann hat den Derek angesprochen, aber bevor der wirklich reagiert hat, war er schon wieder weg. Sie hören ihm die Schritte, verstecken sich so in einer Ecke und sehen dann bei einer Laterne einen Mann in Anzug und eine Frau. Die haben ein recht eigenartiges Gespräch und auf einmal bedroht der Mann die Frau mit einem Messer. Die Kiddies stürmen natürlich hin und in dem Moment
ruft der Cut.
Ja, genau, ruft ihr Cut. Und gleich drauf so, hat denn keiner die Straße abgesperrt? Und es handelt sich, welch ein Wunder, um einen Filmdreh. Der Regisseur ist ziemlich wütend und die Frau, die da mit dem Messer bedroht wurde, ist eben die Norma Darcy, die jetzt zurück in die Maske geht. Und der Jonathan, das ist der Mann, der soll in Position gleich gehen. Die Kiddies stellen sich mal vor, erklären ihre Radiosender-Sache, die sie da haben eben. Und
schau mal, wer ist der Jonathan, der Regisseur oder der Schauspieler?
Der männliche Schauspieler. Ach so, okay. Der Regisseur ruft dann nach einer Monika, die soll daherkommen und soll eben hier nachschminken. Und wer kommt da daher? Well, die Monika ist die Mutter vom Derek.
Und warum konnte sie das ihrem Kind nicht sagen?
Ja, sie erklärt jetzt auch, sie hat eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben müssen, dass sie das nicht erwähnen darf, also, dass sie bei diesem Film dabei ist.
Nichts für ungut, aber sowas gilt doch nicht für die Familie, oder?
Anscheinend schon. Wir akzeptieren das. Naja, also ich hätte jetzt auch keine Lust, dass ein Arzt in seiner Familie bespricht. Nee. Wobei das wieder was anderes
ist. Ja, du kannst ja trotzdem, außerdem kannst du sagen, du bist bei einem Filmdreh. Und nicht, du musst ja nicht das Ende spoilern.
Ja. Wobei es vielleicht bei den Jungs gescheit ist, dass sie es nicht gesagt hat, warum, zu dem kommen wir dann gleich noch.
Ja, also das kann ich mir schon denken. Sie haben einen Radiosender. Und keinen Sinn für Privatsphäre offensichtlich.
Ja, das auch. In dem Moment kommt aber auf jeden Fall die Norma Darcy um die Ecke und ist am Rumbrüllen, schreit irgendwas rum mit ihrem Gesicht, ihr Gesicht, und es wirkt, als würde sie das Make-up runterkratzen wollen. Und sie fällt bei so einer Putzwasserpfütze und der Derek stolpert drauf und drückt ihr praktisch das Gesicht ins Wasser rein. Es wird so kommentiert, ja, die Frau verträgt die Schminke wohl nicht. Aber lustigerweise durch diese Situation, wo sie sich eben auch erschreckt, die Norma, beruhigt sie sich wieder. Und der Regisseur stinksauer mal auf die ganze Truppe, logischerweise auch auf die Monika, weil er mitbekommen hat, dass das ihre Kitty, also dass der Derek ihr Sohn ist. Und die Norma bedankt sich auf jeden Fall beim Derek und er meint so, ja, eben, dass das Make-up hier runtergeht und sie erschreckt sich und ist so, ja, sie soll ihn nicht anschauen, sie ist ja so alt und hässlich mittlerweile und rennt weg. Wir haben hier einen Cut mal und wir erfahren an der Stelle noch, dass dieser Mr. McLaughlin, wo wir am Anfang in diesem Prolog am Anwesen waren, ist der Produzent, der finanziert eben das Bethany Ultimatum Teil 2 und die Kiddies werden vom McLaughlin jetzt auch nach Hause geschickt, also der ist auch vor Ort, bis auf den Derek, der soll sich bei der Norma Darcy noch entschuldigen. Der Derek geht also zu ihrem Wohnwagen und die Norma sitzt da, es kommt auch die Monika, also die Mutter dazu. Sie hat ihr Lieblingsparfum, also das von der Norma, das Lieblingsparfum mitgebracht. Die Norma ist so, ah, daran erinnern sie sich noch. Und wir erfahren hier, dass damals der erste Teil des Bethany Ultimatums die erste Rolle oder der erste Job beim Film war von der Monika. Der Film selbst, erzählt die Norma, handelt von der Bertani-Familie. Die ist bekannt für organisiertes Verbrechen, aber mehr kann sie nicht sagen, sollte sie nicht. Und vielleicht war es ja ein Fehler, zurückzukommen. Und kurz darauf fängt sie wieder schreien an und meint, ja, sie bekommt keine Luft. Wir haben aber hier einen kurzen Sprung an anderer Stelle, wo Jay und Tom den Regisseur Jimmy Chase sehen, wie er mit jemandem spricht, nämlich mit diesem Mann mit dem Verband, den wir vorher da gesehen haben. Und der Mann mit Verband meint, dass der Dreh abgebrochen werden muss. Der Jimmy Chase spricht den Mann mit Verband mit Doktor auch an und sagt, ja, da passiert heute nichts mehr, sonst passiert eh nur noch ein Unglück. Und anscheinend ist jemand im Stadtrat gegen den Dreh gewesen, also machen sie das Ganze jetzt gerade illegal und deswegen darf halt auch niemand groß davon erfahren. Und das habe ich gemeint mit, wenn die Kiddies von illegalen Dreh erfahren hätten, hätten die ja sowieso sofort Tamtam gemacht.
Wahrscheinlich, aber das ist eine moralische Grauzone vielleicht, weißt du, meint sie? Das wäre so ein typischer Kinderdetektiven-Move zu sagen, hey, wir können dürfen Statisten sein, da drücken wir wohl noch ein Auge zu. Und ja, die ganze Gruppe lacht und es folgt das Outro dieser Folge.
Das steht auf Seite 2 dann.
Habe ich schon was vorweggegriffen?
Ein bisschen. Nein. Der Mann mit Verband geht eben weg und sie fragen den Jimmy Chase nach diesem Mann, der leugnet so, dass da jemand war, fragt aber auch gleichzeitig die Kinder, was sie gehört haben. Also wirklich so ein, hier war niemand, es gab kein Gespräch, was habt ihr gehört? Also es ist eine absurde Szene. Und in dem Moment hören sie die Schreie von der Norma, also es ist praktisch so parallel passiert und rennen natürlich dorthin. Und der Derek reagiert ziemlich schnell und erschreckt die Norma. Die Leute sind so, was zum Teufel ist da los? Aber vollkommen logisch, da er sie erschreckt, löst das praktisch eine Eigenproduktion von Adrenalin hervor. Und das hilft natürlich bei der Allergie, weil das ist ja, deswegen hat sie sich ja auch bei der Pfütze wieder erholt. Praktisch, sie hat anscheinend auf das Make-up, jetzt auf das Parfum, eine Art allergische Reaktion gehabt. Und dieses Erschrecken bzw. in die Pfütze hauen hat den Adrenalinpegel nach oben schießen lassen und dadurch ist wieder alles in Ordnung.
Ich hinterfrage Wissenschaft nicht.
Ich hab mir auch gedacht, sollte mich eine Wespe stechen, reicht es dann auch, wenn ihr mich einfach erschreckt?
Ich werd, es ist wie beim Schnackel. Es ist genau sowas, ja. Schluck auf, ja.
In der Zwischenzeit hat die Monika, weil eben das Ganze losgegangen ist mit der Reaktion von der Norma, den McLaughlin geholt.
der will sie natürlich kündigen, weil, hey, sie ist fürs Make-up, sie ist für Parfum und so weiter zuständig. Es geht nicht, aber die Norma ist auf einmal so ein, nein, ohne Monica und ihren Sohn Derek will sie nicht. Der Derek hat ihr jetzt schon zweimal geholfen und die Monica ist so toll. Ich sag das so, weil die Frau redet wie die klischeehafteste Diva aller Zeiten. Also, ja. Und sie möchte, dass Derek, Jay und Tom Teil der Crew werden. Und Monica soll auf jeden Fall bleiben. Und natürlich wird dem Wunsch der Diva nachgegangen. Wir haben jetzt, dass die Jungs tatsächlich bei der Crew mitarbeiten, sind ein bisschen genervt, weil am nächsten Tag sind sie in einem Braukellergewölbe und sie helfen beim Catering, machen gerade die Brötchen und sie haben herausgefunden, da plaudern sie so drüber, während sie die Brötchen machen, dass der erste Teil der Bethany-Reihe, ich mag, dass sie es Bethany-Reihe nennen, wenn es, aber ja, wurscht, handelt von einer Art Mafia-Familie. Und es beruht tatsächlich teilweise auf wahren Begebenheiten. Also die Familie hat es wirklich gegeben und einer Frau, die sich in den Boss verliebt und ihm Unterschlupf... Es geht um eine Frau, die sich in den Boss verliebt und ihn Unterschlupf gewährt, aber am Ende verrät sie ihn doch. Und um sich dann selbst zu schützen, muss sie untertauchen und in so eine Art, ich nenne es mal Zeugenschutzprogramm, rein, weil sie eben gegen diese Mafia-Familie ausgesagt hat. Es wollten, ich weiß nicht, ob es der McLovin war oder der Chase, aber es war der Plan, auf jeden Fall früher schon einen zweiten Teil zu machen, aber der musste tatsächlich nach wenigen Drehtagen abgebrochen werden. Warum, konnten die Jungs nicht rausfinden. Die Mutter war auf jeden Fall Lehrling damals, eben als Maskenbildnerin beim ersten Teil. Die große Frage ist auch mal, was dieses Erpressungsschreiben an die Mutter soll natürlich. Also wie spielt das mit rein? Und eben, es gibt ja keine Drehgenehmigung. Es gibt diese Vorfälle beim Film mit der Norma eben. Und es wirkt, als hätte irgendwer was dagegen, dass dieser Film gemacht wird. Und für die Jungs ist klar, irgendwas läuft da nicht mit. Ich habe gerade das Wort verloren.
Rechten Dingen.
Danke. Boah, irgendwas läuft nicht mit rechten Dingen. Es wird noch eine weitere Schauspielerin vorgestellt. Das ist die Rosie Day. Die spielt da noch mit. Die ist gefühlt 50 Jahre jünger als die Norma Darcy. Blond, also wird beschrieben mit blond, großer Ausschritt. Auch eine Diva. Und es gibt noch einen Typen, den die Jungs kennenlernen, das ist der alte Fry. Der macht die Kulissen und trinkt den Tee mit einem zusätzlichen Schuss aus seinem Flachmann.
Macht und, Kulissen und ist Alkoholiker, habe ich mir notiert, ja.
Ja, ist eine gute Beschreibung. Er kommentiert so, dass die Norma eine lebende Pillendose ist, was die alles nehmen muss. Und erzählt auch so, dass die Darcy beim Making-of schauen, der Mr. Crowley wird hier erwähnt, der hat das Material besorgt, dass eben beim Anschauen vom Making-of die Darcy fast umgekippt ist. Und heute Abend, wie gesagt, wir sind jetzt gerade tagsüber, heute Abend ist die Sterbeszene dran. Da schauen wir mal, ob sie das übersteht, kommentiert das.
Kurze Frage, aber ja? Bei diesem Material, was sie sich da angeschaut haben, also da ist niemandem etwas aufgefallen, nur sie selber ist ausgezuckt. Und alle anderen, die das gesehen haben, die ganze Filmcrew, der ist da nicht irgendwas aufgefallen.
Nichts, gar nichts. Genau. Beim ersten Versuch von Teil 2, also wie sie versucht haben, den Teil 2 zu drehen, war sie um einiges noch jünger, die Darcy. Und dann eben war er auch recht lange arbeitslos, anscheinend hat er nicht wirklich was gefunden, weil auch die Darcy, beziehungsweise die Darcy selbst war auch recht lange arbeitslos, weil die einfach die Nerven geschmissen hat.
Du meinst, wen meinst du mit er, also
der dürft, also so wirkt es zumindest im Hörspiel, als wäre der auch ein bisschen wütend auf sie, weil er dann nicht wirklich mehr einen Job gehabt hat. Und sie hat eben die Nerven geschmissen und hat ewig keinen Film gedreht. Es wurden eben nur diese paar Tage gedreht
und dann hat sie die Nerven geschmissen und danach hat sie auch keine anderen Projekte gemacht. Also das ist jetzt eigentlich hier ihr Comeback und so wie ich das mitbekommen musste der McLaughlin, der ist Fan von ihr, musste sie mehr oder weniger dazu zwingen, dass sie da mitmacht. Es wird auf jeden Fall jetzt die nächste Szene vorbereitet, in der ganz viel Nebel benötigt wird in diesem Braukeller und der wird mit Trockeneis erzeugt. Es ist kaum was zu sehen laut den Jungs, also es ist ein ziemlicher Nebel und der McLaughlin hat mal wieder, wird hier kommentiert, eine Szene geändert. Also es gab kurzfristige Drehbuchänderungen und statt der Rosie soll jetzt die Szene doch die Norma spielen, weil die Szene braucht mehr Glamour. Die Rosie ist da ziemlich wütend, weil sie hat sich sehr auf diese Szene gefreut. Es sind jetzt alle sehr hektisch und es kommt dieser Jonathan, es klingt der Nachname für mich wie Wildcat, ich habe es mit Fragezeichen aufgeschrieben, aber eben dieser Schauspieler von der Anfangsszene, der Jonathan eben, kommt daher. Er scheint nicht viel von der Darcy zu halten. Er spielt im Film das Oberhaupt des Bethany-Clans und ist sowas von eingenommen von sich, also sowas von überzeugt, er ist so ein toller Schauspieler. Es geht nicht darum, dass er die Geschichte der Bethany-Familie kennt, er muss einfach nur seine Zeilen sagen und er delivert da schon und ist halt einfach mega super toll. Gerade, dass er den Kids nicht Autogrammkarten in die Hand drückt, also ja. Und in diesem Moment beobachtet der Derek, wie der, sie nennen ihn die ganze Zeit der Doktor, eben dieser Nasenverbandmann, zwischen den Kulissen verschwindet und rennt ihn nach. Sie kommen da irgendwo weiter oben hin, fragt mich nicht, wie die auf einmal da nach oben kommen, irgendwelche Treppen wahrscheinlich, I don't know. Und er sieht eben diesen Verband, es wird in diesem Moment als gelblichen Verband beschrieben, aber wird auf einmal gestoßen und baumelt über den Kessel mit Trockeneis. Er ruft um Hilfe, weil wenn er ja ins Trockeneis fallen würde, das wäre ja schrecklich. Und er ruft ihm um Hilfe und irgendwann kommt die Miss Darcy daher, sieht ihn, ruft ihm nach Hilfe, weil sie ist einfach zu schwach, um ihn da hochzuziehen. Und der Tom kommt dann geeilt und rettet ihn da. Die Darcy fragt natürlich, was die hier spielen. Und dann bemerkt sie aber auch wieder, dass ihr Make-up nicht perfekt sitzt und läuft wieder davon. Es ist ein stressiger Moment am Set. Der Fry ist jetzt, beziehungsweise macht sich am Weg zu McLaughlin Anwesen, weil dort die Kulissen gelagert werden und er muss sich noch darum kümmern, dass für heute Abend für die Sterbeszene alles passt. Und Derek und Tom denken sich, okay, schauen wir uns das Ganze mal am Anwesen an, weil dort ist ja auch dieser Auszucker passiert, also radeln sie dorthin. Und der Jay fährt ins Kino, um sich diese Making-of-Partie anzuschauen, die da vor ein paar Tagen gezeigt worden ist. Und er hat auch die Hoffnung, dass er sich den ersten Teil anschauen kann von eben der Filmreihe. Deshalb macht er sich dorthin am Weg. Die Jungs, also Derek und Tom, kommen zum Anwesen und rufen zuerst mal nach Mr. Fry. Der reagiert aber nicht und sie kommen dann zu einem recht großen Schuppen und finden dort auch die Straßenlaterne von gestern eben und auch die Flasche, aus der der Fry sich was in seinen Tee geschüttet hat. Aber der Fry selbst ist nicht da. Und sie finden es recht interessant, dass der Bühnenbildner verschwindet am Tag, wo unerwartet die große Sterbeszene von der Darcy vorgezogen wird und auch ein bisschen was geändert wird. Da sind sie ein bisschen skeptisch. Wir haben aber da dann jetzt einen Cut zum Jay. Der ist in einem alten Kino, das baufällige Queens Boulevard. Das war eines der ersten Lichtspielhäuser. Und der Mr. Crowley zeigt eigentlich keine Filme mehr, aber der Jay gaukelt ihn vor, dass er das Bertani-Ultimatum sehen will, weil er ein Referat über das Kino macht. Der Crowley ist ein recht eigener Kerl, der fragt dann auch so, ob er so ein
so ein komisches Telefon hat, wo man alle von überall anrufen kann, und der nimmt das dann so raus, der Jay, und meint so, sie meinen ein Handy, und dann nimmt ihn das sofort weg und meint so, ja, das bekommt er nach der Vorstellung wieder.
Also kurz einen Moment, also, ja. dieses Kino heißt Queens Boulevard?
Ja.
Und der eine heißt Chase?
Ja.
Das ist alles aus Entourage.
Es sind einige Namen aus Filmen.
Ja, ich meine, McLovin ist ja auch der von Superbad, oder?
Dann auch, ich finde, Norma Darcy, es gibt grundsätzlich einen Darcy in Pride and Prejudice, und Norma Desmond gibt es auch.
Ja, also ich finde es, keine Ahnung.
Ich finde auch Rosie Day, es gibt auch hier Doris Day und...
Ja, voll.
Also es sind alles
so die Anspielungen. Ja, was ich ziemlich gutes Detail finde.
Der, genau, Jay wird das Handy abgenommen, er bekommt es nach der Vorstellung wieder, er soll den Film genießen. Und es wird das Making-of als Vorfilm abgespielt und dann eben der Film danach. Und der Jay sitzt im Kino, alleine. Und man sieht eben in dieser Szene am Anfang die Mrs. Ashby, also die Mutter vom Derek, und die Norma eben, die Mrs. Ashby, also Monica, hustet mal, entschuldigt sich, und die Norma redet halt in ihrer dievenhaften Art, nichts Besonderes zu sehen für den Jay, weil er wird auch ein bisschen abgelenkt von einem Getränkeverkäufer, der die Runde macht. So wie der Jay reagiert, ist das anscheinend was vollkommen Normales. Also der ist nicht überrascht oder irgendwas. Und nimmt, ohne die Augen von der Leinwand wirklich zu nehmen, das Getränk, das der ihn anbietet, irgendein Soda, wo der Jay kommentiert, ah, da wusste er gar nicht, dass das noch verkauft wird. Und er schaut sich eben diesen Vorfilm an und denkt sich, er versteht nicht, wie die Darcy irgendwie so schlimm reagieren konnte. Es ist nichts zu sehen. Es ist halt einfach Making of in der Maske, sie redet, nichts Besonderes, aber da wird er immer müder und müder und es fängt sich alles drehen an und er schläft ein. Wir haben einen Switch zum Cincinnati Inn. Das war einmal ein Casino, jetzt ist es ein ziemlich heruntergekommenes Hotel im Nachbarort Beaver Falls. Das Ganze mit dem Casino ist vorbei gewesen, als man herausgefunden hat, dass das, wie so lieb gesagt wird, dass die nicht nur Geld, sondern auch Personen verschwinden haben lassen. Da war der Casino-Betrieb dann eingestellt sozusagen. Und in diesem Casino... Also das Casino wird jetzt nachgebaut in der Speisehalle, wird die Endszene vorbereitet. Der Jimmy-Regisseur wartet auf den Derek, erzählt die Rosie, weil es wurde was geändert. Welch ein Wunder, es wurde schon wieder was geändert. Es wird ein Geiger benötigt. Es wird unbedingt ein Geiger benötigt. Und das Kostüm, was sie haben, ist anscheinend relativ klein. Und jetzt haben sie beschlossen, dass der Derek unter die Schauspieler muss und sich als Geiger dann diese Szene stellt. Der Tom schaut sich in der Zwischenzeit hinter den Kulissen um. Es wird da praktisch dann auch Action gerufen und die ersten Szenen werden gedreht. Zurück im Kino wacht der Jay auf, weil der Crowley ihn aufweckt und fragt ihn so auf diese Sodadose bezogen, ob das sein Müll ist. Im Queens Boulevard gibt es keinen Verkäufer und der Jay ist komplett verwirrt, so okay, wer war das, wenn es da niemanden gibt, und bittet schnellstens um sein Telefon. Zurück zum Tom, der sich die Kulissen anschaut. Der geht gerade durch den Notausgang, weil er hat diesen Doktor gesehen. Und den marschiert er hinterher. Und in dem Moment ruft auch der Jay an und informiert den Tom, was passiert ist. Der Tom kommentiert auch, ja, eben dieser Doktor ist hier. Und der Jay erwähnt, dass eben die Darcy, Dereks Mutter und Fry am Anfang im Making-of zu sehen sind. Und
das ist schon Darcy, Monica und Fry.
Genau. Und mit allen dreien sind komische Dinge passiert. Und
was ist mit der Monika passiert?
Naja, alle Sachen, die sie der Norma gegeben haben, haben zu einem Desaster
geführt. Naja, und der Drohbrief natürlich eigentlich.
Genau, und der Drohbrief. Und Fry ist eben verschwunden.
Genau.
Genau. Und der Jay erwähnt noch am Telefon, dass er herausgefunden hat, dass im Stadtrat, der das ja nicht genehmigt hat, die Dreharbeiten, tatsächlich ein Bertani sitzt. In dem Moment kommt aber der Tom auf so einen alten Balkon, der so über diesen Saal drüber schaut, und also der ist, es wird genauer beschrieben, der ist über den Blackjack-Tisch, und in dem Moment schnappt ihn dieser Doktor und meint, er muss vorsichtig sein, sonst stürzt er darunter. Und Tom kommentiert mit, ja, er weiß, dass es um die Darcy eben geht, und er hat Chase schon gewarnt, dass ihr was zustoßen konnte. Und in dem Moment riecht der Tom irgendwas Eigenartiges und sieht von diesem Balkon ausgehend eine Seilkonstruktion mit einem Eimer. Und jetzt schaltet der Tom, woher er den Geruch erkennt. In diesem Eimer ist eine Säure drinnen. Der Doktor will wohl die Norma umbringen. In dem Moment kommt Jay rein, der hat am Telefonat irgendwas mit Säure noch gehört, sucht dann den Chase, die sind gerade dabei, eben die Szene da zu drehen, und erklärt ihm die Säure-Eimer-Partie, dass er das gehört und jemand will die Darcy töten, aber der hört nicht wirklich auf ihn und meint so, die Szene wird weiter gedreht, da oben ist nichts. Und der Jay erpresst ihn dann, also den Chase tatsächlich, mit der nicht vorhandenen Drehgenehmigung. Und bekommt dann 2 Minuten. Es sind praktisch alle SchauspielerInnen versammelt, und der Derek sitzt eben auch da mit der Violine. Und der Chase hat den Derek aber tatsächlich die Hände verbunden, weil der so die ganze Zeit auf der Violine rumgespielt hat, dass ihn das massiv genervt hat. Und der Jay erklärt jetzt so, der Schlüssel zur Wahrheit, um hinter das Ganze zu kommen, ist Dereks Mutter. Die kommt eben auch dazu, logischerweise, die war ja auch vor Ort als Maskenbildnerin. Und Timo, wir sind an dem Punkt angekommen.
Ja.
Das war ein tiefer Schaffer.
Ja.
Die große Frage natürlich, was zum Teufel wird dir gespielt? Was wird dir aufgeführt? Und klarerweise, wer sind / ich kann nicht mehr reden heute. Wer ist / sind die Übeltäterinnen?
Na gut, ich kann nicht denken, von daher ist es ein Gleichstand. es wirkt alles so straightforward, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob das beim Hören, weil du auch noch so angefangen hast, die sind so ein bisschen crazy wieder. Da geht es wieder gleich um so Riesensachen. Ich habe das ganze Gefühl, es klingt ehrlich gesagt wie so eine Standardfolge von irgendwas. Also jetzt bis auf Mafia vielleicht, aber sonst finde ich das ehrlich gesagt alles gerade nicht so schockierend, und das verunsichert mich ein bisschen. Einen richtigen Verdächtigen habe ich diesmal nicht, fürchte ich.
Okay.
Und das Motiv müsste ich mir auch ein bisschen aus der Hand ziehen. Also auf jeden Fall verdächtig ist natürlich der Regisseur, keine Frage, mit diesen Änderungen und so weiter. Aber es kann auch sein,
also dass die Änderungen sind alle von McLovin.
Ach so.
Da war eben der Regisseur, der und die Rosie waren da schon ziemlich genervt, weil er anscheinend der Rosie ein bisschen die Rolle verschafft hat. So klingt es zumindest.
Der Regisseur.
Genau.
Ja, okay, gut, das macht ein bisschen mehr Sinn. Eigentlich nicht, aber.
Ich habe mir jetzt gerade so, okay, jetzt bin ich gespannt, warum das mehr Sinn macht.
Ja gut, dann ist es halt der McLovin. Dann ist das ist natürlich absolut verdächtiges Verhalten, und der Dings ist verschwunden, als er gerade zu seinem Anwesen gehen wollte, der alte Fry. Das ist ja schon mal komisch. Also der ist verdächtig, ich weiß nur nicht, ob er einfach bedroht wird
oder ob er Teil dieser Familie ist oder so, oder in irgendwelche Streitigkeiten reingerutscht ist. Ich nehme mal an, dass die Familie, also diese Mafia-Familie, dass sie den ersten Teil ja schlecht fand, weil sie nicht gut wegkommen sind, I guess. Also, weiß ich jetzt nicht. Und sie versuchen, oder ist er nicht, naja, keine Ahnung.
Also, wie gesagt, im ersten Teil ging es eben darum, dass eine Frau den Boss von der
Naja, das weiß ich schon noch. Aber ist es eine echte, es ist basiert ja auf wahre Gegebenheit.
Genau, mehr wird nicht gesagt.
Okay, also geht jetzt nicht
es, da. Es wird nicht die, gesagt, was wahr ist, es wird nur gesagt, es beruht auf wahren Begebenheiten. Und dass es eben die Familie wirklich gab.
Ja, aber offensichtlich haben sie was dagegen, weil im Stadtrat sitzt einer von ihnen und sie haben keine Drehgenehmigung bekommen. Das, wenn ich da eins und eins zusammenzähle, komme ich irgendwie drauf, dass die Mafia das nicht so geil findet. Mafia Family. Mhm. Aber warum sollten sie es dann so manipulieren, damit sie es halt wieder abbrechen? Diese Dreharbeiten, das könnte, ja. Aber der McLaughlin macht halt keinen Sinn, weil der hat ja ordentlich Geld da drinnen stecken. Warum sollte er dann? Nein, auch nicht gut. Doch, also natürlich dann, ja doch, dann machen wir es so. Der wird auch, ist der McLaughlin, wird er bedroht oder steckt er mit denen unter einer Decke und in Wirklichkeit ist er Teil der Family. Ich weiß es nicht. Aber was auf jeden Fall dahinter steckt, ist, dass sie sich, dann machen wir es so, der Teil der wahren Begebenheit, der Teil, der wahr ist, ist, dass es wirklich die Norma war, die diesen Boss versteckt hatte und ihn verraten hat.
Okay.
Und im Zeugenschutzprogramm gelandet ist. Und jetzt will sich die Mafia-Familie natürlich an ihr rächen. Und jetzt wollen sie so tun, damit sie stirbt. Also deswegen deichseln sie das alles so. Genau. Und das deswegen heißt, wird sie da auch irgendwie besprüht die ganze Zeit mit irgendwas, von was natürlich bei der Monika drin ist. Ob die es jetzt absichtlich macht oder nicht, der Drohbrief wirkt schon eher so danach, aber dass sie halt bedroht wird und sie schon diese Make-up-Sachen halt vertauscht hat und so.
Okay.
Ja, genau.
Das heißt, um das zusammenzufassen, als auf die Frage, sind die Übeltäter in die Mafia-Familie?
Ja.
Und Rache an Norma ist das Motiv sozusagen.
Genau, weil sie wirklich in den Mafia-Boss verliebt war und das ist der wahre Teil der Geschichte. Das, okay. Damit bin ich zufrieden, das ist kreativ genug. Ob es stimmt, bezweifle ich.
Dann logge ich das so an. Passt. Gut. Der letzte Satz vor dem Cut ist ja praktisch vom Jay, wie er sagt, dass der Schlüssel zur Wahrheit Dereks Mutter ist.
Was ich komplett ignoriert habe.
Ja.
Fällt mir gerade ein.
Und zwar wegen den Husten. Das war nämlich, ohne dass die Mutter das gewusst hat, pfeifisches Drüsenfieber.
Okay, gut, ich bin raus. Ich mach den Rest ohne mich, Sascha, ich gehe.
Und jetzt kommt's. Bei ihr ist es zwar gut verlaufen, aber sie hat damals die Norma angesteckt. Und bei ihr ist das total schrecklich verlaufen und hat jahrelang negative Folgen gehabt. Die Nebenwirkungen führen zu Hautausschlag, Kratzen, vielen Sanatorienbesuchen und sie konnte nicht mehr arbeiten. Und nur eine Person hat auch die Macht praktisch gehabt, den McLaughlin dazu zu bringen, das Drehbuch so schnell zu ändern, weil er alles gemacht hat, was sie wollte.
Die WHO.
Und in dem Moment fällt ein Tropfen Säure auf den Blackjack-Tisch und die Leute rufen so, sie hat das Seil. Und Leute springen auf die Seite weg. Niemand ist verletzt. Der Doktor hat den Derek noch auf die Seite gerissen. Der Tom kommt auch dazu. Und der Doktor, wie wir jetzt herausfinden, ist wirklich ein Doktor, nämlich die Miss Darcy ist bei ihm in privater Behandlung. So, und jetzt wird's lustig. Beim Making-of schon ist die Darcy ja ausgezuckt. Sie hat den Husten zum ersten Mal in diesem Making-of gesehen und wusste in dem Moment, wer daran schuld ist, an ihrem Verderben, dass sie eben die jahrelangen Nebenwirkungen gehabt hat und nicht mehr auftreten konnte und nicht mehr beim Filmen sein konnte und so weiter, und hat sich geschworen, sich an der Monica zu rächen. Der Fry hat eben von ihren Tabletten gewusst, deshalb musste der aus dem Weg geschafft werden, betäubt werden, und das hat sie mit Jay im Kino ebenfalls gemacht. Und eigentlich wollte sie, das war der Ursprungsplan, eben mit diesen Anschlägen unter Anführungszeichen die Mutter ins Gefängnis bringen, also die Monica. Aber dann hat sie gesehen, dass die einen Sohn hat und hat sich gedacht, ha, mit der Säureattacke entstellen wir den Sohn genauso, wow, wie das die Mutter damals mit ihr gemacht hat. Und jetzt dreht die Norma Darcy vollkommen durch im Hörspiel. Da habe ich mir noch dazu geschrieben, in Klammer, super Voice Acting, weil das richtig, richtig gut gemacht war. Und will sich auf die Monica stürzen. Wie reagiert der Derek, um seine Mutter zu schützen? Natürlich, er wirft die Geige nach der Norma Darcy.
Und das mit verbundenen Händen?
Ich glaube, er ist befreit worden in der Zwischenzeit. Ja. Und sie geht K.O., und wunderbar, in dem Moment kommt die Polizei und will die Drehgenehmigung sehen. Und der Jay sagt nur, verdammt. Es gibt dann da einen Cut. Es gibt dann noch so der letzte Punkt, wo die Jungs drüber reden. Der Erpresserbrief, also die sitzen da im Leuchtturm, wo ihr Radiosender ist, und reden so drüber. Der Erpresserbrief, den sie bei der Mutter gefunden haben, war rein eine Requisite für den
Film. Das habe ich mir die ganze Zeit gedacht. Wirklich, das habe ich die ganze Zeit gedacht. Ich dachte, das ist zu plump. Das habe ich mir die ganze Zeit gedacht.
Der Film hat jetzt offiziell in Portland eine Drehgenehmigung bekommen und wird dort weitergedreht. Und die Darcy ist in einer geschlossenen Anstalt. Und es wird geschaut, dass ihr geholfen wird.
Moment, dass dieser Salami im Stadtrat sitzt, ist komplett egal. Ah,
der Bertani im Stadtrat, der Name ist ihnen nur bekannt vorgekommen, Bertani, weil es gibt auch eine Eisdiele im Ort. Und das ist der Bertani von der Eisdiele.
Okay, gut.
Ja, und wow, darauf folgt das Outro zu dieser Folge.
Stark, ganz, ganz stark. Also tausend Jahren nicht. In tausend Jahren nicht, komme ich da drauf.
Also
zweifliches Drüsenfieber, verdammt.
Ich muss echt sagen, ich habe ja ganz kurz, wie ich das getippt habe, überlegt, ob ich das Husten weglassen soll. Und wie es dann zur Auflösung kam, war ich so, oh, das ist wichtig. Okay, ich muss das wieder hinzufügen und habe überall bei der Szene dann dazu geschrieben, Mutter Husten nicht vergessen, Mutter Husten nicht vergessen.
Stark. Ja, okay, das habe ich
nicht zerrissen. Aber eins muss ich wirklich sagen, ich habe nicht nachgeschaut, wer die Darcy spricht. Wenn ich schnell bin, mache ich das jetzt nebenbei. Da spreche. Ah, das sind die Standardsprecher, die aufgezählt werden.
Aber es war eine gute Leistung, das wolltest du damit hervorheben.
Die hat das richtig, richtig gut gemacht. Also erstens mal diese Hollywood-Diva unglaublich gut gespielt. Und wie gesagt, in den Szenen, wo sie dann durchdreht, das ist echt, echt gut gemacht. Also das war echt cool zum Anhören auf jeden Fall.
Also lohnt sich auch nachzuhören.
Auf jeden
Fall. Auch wenn man jetzt vielleicht diesen wilden Kniff am Ende schon kannte. die Kinodetektive sind draufgekommen, ich nicht. Damit kriegen sie einen Punkt.
Genau, 15-11, du bist noch immer viel in Vorsprung.
Ja, das tut nicht so weh, muss ich sagen. Und das tut auch immer weniger weh, natürlich, weil die Geschichte etwas absurder war. Ja. Und man nicht knapp dran vorbeigeschrammt ist, sondern irgendwie so eine Umfahrung von 20 Kilometern genommen hat. ja, da bin ich zu sehr auf dem Mafia-Film hängen geblieben, aber...
Ja. Das habe ich mir fast gedacht, wie ich die Folge getippt habe, weil ich habe genau dieselbe Route genommen wie du.
Ja, ich dachte halt noch so, es ist so Point Whitmark, die machen gerne mal auch so ein Fass auf. Also das ist nicht so, die Lösung war dann ja fast wieder mehr, also ja gut, ja, sie will den einen stellen und rächt sich an der Make-up-Artist, weil sie ihr pfeifisches Drüsenfieber angehängt hat. Ja, keine Ahnung, also das ist schon wild. Aber gut, solche Folgen gibt es auch, und wer auch immer, vielleicht hatte wer die Absicht, mich da ein bisschen jetzt mir eine schwierigere Aufgabe zu stellen. Es ist ihm oder ihr gelungen. Schickt auf jeden Fall auch wieder fleißig Wunschfolgen ein. Da freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr euch da an unserem Prozess beteiligt. Das könnt ihr gerne machen, und zwar Visage.
Das könnt ihr machen via Mail. Da erreicht ihr uns unter sokokinderkrimi@gmx.at oder folgt uns natürlich auch gerne und kommentiert, schreibt Nachrichten auf Instagram. Da erreicht ihr uns unter @soko_kinderkrimi. Ich kann dir auch an dieser Stelle schon verraten, Timo, beziehungsweise euch verraten, dass es nächste Woche wieder mit einer Wunschfolge weitergeht aus der Welt der drei Fragezeichen mit dem Titel Das düstere Vermächtnis.
Ei, ei, ei. Erbschaftssteuer gibt's. Naja, dann, Leute, würde ich euch empfehlen, in 2 Wochen dann wieder einzuschalten, wenn es ums düstere Vermächtnis geht. Und bis dahin würde ich sagen, wünsche euch alles Gute, alles Liebe, bleibt brav, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.